Der Samuel steht im Dienst des Heiligen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass der Titel von diesem Gottesdienst aus dem Text herausgenommen ist. Von Anfang an war sein Leben ganz eng verbunden mit dem Heiligtum und mit Gott. In den ersten beiden Kapiteln vom Samuel-Buch wird von Hannah berichtet. Die hat sich so fest einen Sohn gewünscht, dass sie auf Shiloh gegangen ist ins Heiligtum und vor Gott ist abgeknäulet und unter Tränen hat gebetet, dass er ihr doch einen Sohn schenken möge. Und sie verspricht dann Gott auch, dass sie, wenn sie dann schwanger würde, den Sohn Gott wieder weihen und so zurückgeben, als Dank. Der damalige Hohepriester, der Eli, hat die Frau beobachtet und hat gesehen, wie sie da am Grennen ist. Und er hat gedacht, also geht's noch. Jetzt ist die besoffen und geht ins Heiligtum beten. Das geht ja wohl gar nicht. Er geht auf sie zu und sagt ihr eine feine Wüste. Hannah erzählt ihm aber, was ihre Not ist und warum dass sie am Grennen ist. Trunken hat sie nämlich gar nichts. Am Eli ist es ein bisschen peinlich, dass er so unwirsch hat reagiert. Und er sagt ihr ein bisschen unbeholfen, das, was er allen sagt. Gang in Frieden und der Heilig möge dir schenken, was du von ihm erbeten hast. Und tatsächlich, Hannah wird schwanger und überkommt einen Bub, eben der Samuel. Der Name bedeutet von Gott erhört. Wo sie ihn abgestellt hat, bringt sie ihn zurück auf Shiloh ins Heiligtum. Und dort wächst er eben beim Eli auf. Ich weiss nicht, wie lange das die Israelitinnen zu dieser Zeit haben gestillt, aber wahrscheinlich war Samuel noch gebig jung, als er in das Heiligtum kam. Er hat also gar nicht viel anderes gekannt, außer den Ort, wo Gott geweiht ist. Er lebt dort, seit er sich erinnern kann. Er pfuset sogar dort im Tempel steht. Und alle Handgriffe und liturgischen Handlungen sind ihm vertraut. Die Mami bringt ihm zwar jedes Jahr noch ein neues Priestergewändchen, und so sieht er sie doch ab und zu. Der Peppu, der Elkana, kommt auch mit und sie feiern zusammen ein Opferfest als Familie. Aber der Samuel, der bleibt dort. Er gehört ins Heiligtum. Und wahrscheinlich hat er eher der Eli als Peppu angeschaut, anstatt der Elkana. Der Eli hätte fast eher der Grossetti können sein, vom Alter her. Aber sei es so. Und dann steht da im Text, das Wort des Heiligen war selten zu dieser Zeit. Gesichte waren nicht verbreitet. Es ist eine Zeit vor geistlicher Dürre. Gott hat nicht geredet, hat sich nicht offenbart. Und irgendwie ist er nicht so präsent gewesen. Er scheint weit weg. Die Erfahrung, da lesen wir viel davon in der Bibel. Diese Erfahrung hat das Gottesvolk immer mal wieder gemacht. Und auch mir ist die durchaus bekannt, die Erfahrung. Momente, wo das Gebet an der Zimmerdecke bleiben kleben. Psalmworte wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du mir nicht? Die werden plötzlich ganz nach. Und die Wende zum Guten, die sie in diesen Psalmen häufig hat, wo die Leute nach Gott wieder loben, die scheint fast wie ein Hohn, wenn man drin steckt in dieser Dürre. Gar nichts spüre ich. Und das mag ich auch nicht beschönigen. So war es also in dieser Zeit wieder mal gewesen. Nicht mal Propheten hatten Visionen gehabt. Das ist das, was gemeint ist mit Gesichte waren nicht verbreitet. Und entsprechend haben die Leute auch gemacht, was sie wollen. Besonders lesen wir das von den Kindern vom Eli. Der Nachfolgepriester, die haben einfach gemacht, was ihnen gerade in den Kram passt. Auch vom Eli heisst es, er habe trübe Augen gehabt. Das ist einerseits sicher ein Hinweis darauf, dass er eben schon alt war und andererseits eben auch, dass er nicht so klar hat gesehen. Ein Sinnbild. Verschwommen hat er gesehen, er, der für Recht und Ordnung hat sorgen sollte. Und jetzt gehört plötzlich der Bub, der Samuel, in der Nacht die Stimme von Gott. Es scheint nicht eine spektakuläre Stimme zu sein. Kein Glanz und Gloria und kein Donnern vom Himmel. Der Samuel verwacht und es tücht ihn nicht so komisch. Er sagt, hier bin ich und rennt zum Eli. Da ist wahrscheinlich jemand vorgekommen, dass der Samuel noch schnell hat müssen zum Eli gehen, um ihm das und eins zu helfen. Aber dieser Aspekt gefällt mir ganz besonders an dieser Geschichte. Das Rufen von Gott wird als unglaublich alltäglich und normal beschrieben. Gott redet, aber es ist so unspektakulär, dass der Samuel nicht mal merkt, wer das ist, der mit ihm redet. Es braucht nachher auch nicht das «Fürchte dich nicht», wie das häufig im Neuen Testament berichtet wird, wenn die Leute einem Engel sie begegnen. Gott redet einfach, als wäre das das Normalste der Welt. Aber eben, das war es ja zu dieser Zeit eben gerade nicht gewesen. Das lässt mich fragen, ob wir euch manchmal auch vor lauter Warten auf ein spektakuläres Reden oder ein besonderes Zeichen ganz verpassen, dass Gott auch im normalen Alltag eben ein bisschen unspektakulär zu uns redet. Häufig sind es vielleicht eher gute Einfälle statt eine Stimme vom Himmel. Vielleicht ein Gespür für das, was es gerade braucht. Die richtigen Worte für jemanden oder nur schon das bewusste Wahrnehmen vom Gegenüber und von seinem oder ihrem Befinden. Ganz unspektakuläre Sachen, die das Reden von Gott sein können. Und wir müssen ja auch nicht gerade herstehen und sagen, so spricht der Herr, so wie das auch die Propheten haben gemacht. Aber das sanfte und unspektakuläre Möpfen von Gott, das möchte ich wahrnehmen. Und in dem Sinn eben, im Dienst des Heiligen sein. Ich möchte damit rechnen, dass Gott so in mir und durch mich und euch alle durch wirkt. Der Samuel rennt also zum Eli und sagt, hier bin ich, du hast mir gerufen. Der ist ein bisschen verstaunt und vielleicht auch noch gerade ein bisschen schlaftrunken und schickt den Bub wieder ins Bett. Und der geht brav wieder liegen. Der hat Gott noch mal gerufen. Da steht das Wort Yasaf. Entweder er hat noch mehr gerufen oder er hat einfach weitergemacht mit Rufen und nicht jemanden aufgegeben. Wieder geht der Samuel zum Eli. Der fragt sich wahrscheinlich jemand, was ist mit dem Bub los? Der soll doch jetzt einfach schlafen. Beschwichtigend sagt er, ich habe dich nicht gerufen. Mein Sohn, gang wieder schlafen. Das kommt mir vor, wie wenn auch bei uns in der Nacht ein Kind rennt. Dann gehe ich her zum Bett und sage, es ist alles gut, wir sind da, du kannst weiter schlafen. Und dass der Eli, der Samuel, mein Sohn nennt, deutet im Übrigen wahrscheinlich auch gerade darauf her, dass der Samuel sein Nachfolger wird und eben nicht seiner Sohn. Er ist der, der das wichtige Amt erbt. Der Samuel geht also schon wieder liegen. Und jetzt bringt der Text auch die Erklärung, warum das der Samuel nicht checkt, dass es Gott ist, der ihm da ruft. Samuel hatte den Heiligen nämlich noch nicht kennengelernt. Ihm war noch kein Wort des Heiligen offenbart worden. Das ist ja irgendwie schon noch tragisch. Jetzt wächst der Bub im Heiligtum auf und lernt Gott nicht kennen. Die heiligen Handlungen bleiben irgendwie inhaltsleer. Sie sind einfach Routine. Die Liturgie wird gebetet, aber Gott offenbart sich nicht drin. Heisst denn das, dass man es auch gerade sein könnte? Dass man gescheiter schweigen würde, statt Sachen beten, die von einem unbekannten Gott reden? Lieber es ist das Leben feiern, statt auf harte Kirchenbänke hocken, wenn Gott einem ja gleich nicht begegnet. Letztlich ist aber der Samuel gleich am richtigen Ort. Dort, wo man die Gotteserfahrung, die Gottesbegegnung erwartet. Und er macht täglich die heilige Routine und schafft so Zeit und Raum für eine Begegnung mit dem Heiligen. Der Fulbert Stefensky, ein Theologe, den ich sehr schätze, und ehemaliger Mönch, darum weiß er, von was er redet, beschreibt es in seinem Buch «Schwarzbrot, Spiritualität» wunderschön. Er sagt, Spiritualität sei eben Handwerk. Und Regeln und Methoden reinigen uns von der Zufälligkeit des Augenblicks und machen uns langfristig. Er macht sich stark für feste Zeiten und Orte für das Gebet, weil die sind nämlich unabhängig davon, wie wir uns gerade fühlen und wie fest, dass wir Gott gerade wahrnehmen. Egal, ob wir gerade Lust haben zum Beten oder Bibel lesen oder ob es nicht danach ist, die Orte und Zeiten bleiben. Eingeübte Abläufe, wie sie uns zum Beispiel eine Liturgie bietet, sind außerdem die Notsprache, wenn einem das Leben die Sprache verschlägt, sagt der Stefanski. Das ist etwas, was ich selber auch so erlebt habe. Wenn ich nicht mehr mag, gescheite Worte finden, weil Gott eben so weit weg scheint, dann kann ich mir Worte auslehnen. Worte, die von anderen sind, wo ich mich aber drin daheim fühle, weil ich sie schon x-mal gebetet hat. Auch wenn ich im Moment vielleicht nicht zu allem ein herzhaft Amen kann rufen. Für mich ist das unter anderem eine Liturgie, wo ich mehrmals pro Woche im Nachtgebet gebetet habe, von Don Camillo, von einer Kommunität. Wir durften dort als WG ein bisschen Kommunitätsluft schnuppern in Bern. Und dort hatte ich aber das Gefühl, wenn ich die Texte nicht von Herzen mitbeten konnte, dann hätte es vielleicht der oder die nebendran können. Das ist dann so ein Aufgehobensein, eine tiefe Erfahrung von der Gemeinschaft. Es soll zu Hause sein, in diesen Worten, die gar nicht ursprünglich von mir sind. Darum bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, sich auf einen Gottesdienst oder eine Hauskreisgemeinschaft einzulassen. Auch wenn man mal das Gefühl hat, die reden von Sachen, die bei mir gar nicht anklingen. Vielleicht hat auch das beim Samuel der geistliche Boden parat gemacht. Zu treuen dran sein, jeden Tag mit diesen heiligen Routinen, zu präsent sein an diesem besonderen Ort und eben im Dienst vom Heiligen sein. Er ist ja schliesslich auch eine Art Priester oder zumindest Priesterdiener. Oder redet Gott hier doch nur zu ihm, weil er zu diesen besonderen Auserwählten gehört. Zu denen, die eben bis ganz Eichen ins Heiligtum dürfen. Aber dann haben wir ja auch die besten Voraussetzungen dafür, von Gott angesprochen zu werden und sein Reden zu hören. Auch wir gehören ja zu den Ausgewählten, zu denen, die im Dienst vom Heiligen sind. Zur Gemeinschaft von Priesterinnen und Priestern, zu denen, die Gott gehören. So wie ich es vorgelesen habe, am Anfang des Gottesdienstes, in diesem Vers aus dem 1. Petrusbrief. Wir gehören zu denen, die eben nicht trübe Augen haben müssen, sondern das Licht sehen und berufen sind, der Welt das, was Gott gemacht hat und gäng noch macht, zu erzählen. Und im Übrigen ist es ja der Eli, wo der Samuel dann darauf auflüpft, dass es Gott ist, der redet. Selber hat es der Samuel nicht gemerkt. Für etwas haben auch wir einander. Manchmal ist es vielleicht fast noch einfacher, die Spuren von Gott, die im Alltag einfach so sind, bei jemand anderem zu sehen. Das heisst es vielleicht auch, im Dienst des Heiligen zu sein, aufmerksam bei den anderen zuzuschauen und wahrzunehmen, wo dort Gott Spuren hinterlässt. Aller guten Dinge sind drei, sagt man so schön. Und so ruft halt Gott zum dritten Mal. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass man nicht Angst haben muss, wir verpassen ihn. Schliesslich hat er Geduld gehabt, um noch ein drittes Mal zu rufen. Das Mal hat es der Eli doch noch gecheckt und er sagt dem Samuel, was er soll antworten. Und mir nimmt es kein Wunder, wie der Samuel jetzt ist herliegen. Also ich wäre hennen nervös, wenn ich wüsste, dass Gott jetzt gerade redet. So deutlich. In einer Zeit, wo das Wort von Gott so selten und darum so wertvoll ist, kommt zu ihm, zu diesem kleinen Bub, der Allmächtige. Nicht der Eli, der hohe Priester, der Erhabene ist, das ist die Bedeutung von Eli. Nein, er, der Samuel, hat das Privileg. Und dann steht, und der Heilige kam, stellte sich hin und rief wie die anderen Male, Samuel! Samuel! Da sagte Samuel, Rede, dein Getreuer hört ja. Jetzt ist Gott gekommen. Das Wort, das hier im Hebräischen gebraucht wird, steht auch dann, wenn zum Beispiel eine Stadt belagert wird. Also vielleicht hat Gott der Samuel fast ein bisschen belagert. Und er ist nicht nur gekommen, sondern hat sich neben ihn hergestellt. Gott steht zum Samuel. Und der Samuel sagt eben, rede, dein Getreuer hört ja. Also ich höre gut zu. Das Wort, das im Bibeltext mit Getreuer übersetzt wird, Eved, ist eigentlich der Sklave. Vielleicht ist es noch eher im Wortlaut bekannt, rede, dein Diener hört. Aber auch das ist eigentlich ein bisschen beschönigend. Der Samuel gibt sich als Sklave aus, als einer, der völlig unter der Verfügungsgewalt von jemand anderem ist. Das Wort wird im Zusammenhang mit Gott noch ganz häufig gebraucht. Und das heisst nicht, dass einfach jemand unter der Knuten ist von Gott, sondern mit dem tut die ganze Befreiungsgeschichte aus dem Exodus anklingen. Die Befreiung aus der Sklaverei, die das Volk hat erlebt in Ägypten. Gott, der ihnen begegnet in dieser Befreiung. Die Hingabe und Bereitschaft, die eben in diesem Wort mitklingt, ganz im Dienst vom Heiligen sein, das prägt das ganze Leben von Samuel. Es ist nicht eine nette Botschaft, die er nachher da als erstes von Gott hört. Im Gegenteil. Und wahrscheinlich wäre es ihm nachher fast lieber gewesen, wenn er Gottes Stimme nicht hätte gehört. Gott sagt ihm nämlich, dass er der Eli wegen der Machenschaften von seinen Söhnen verstoßen hat. Und dass seine Familie wird untergehen. Am nächsten Morgen ist es Samuel ein bisschen geschmuch. Und er macht die Türen zum Gotteshaus auf und schaut, dass er am Eli nicht gerade zu fest begegnet. Aber wo der Eli nachher fragt, erzählt er ihm nachher, was Gott hat gesagt. Und der reagiert gar nicht einmal so geschockt. Gott soll machen, was er hat geplant, sagt der Eli. Und das Ende vom Kapitel bestätigt dann auch, dass Gott die Sachen macht, die er Samuel sagt. Und dass er mit ihm ist, also dass er wirklich zu ihm steht. Und mit dem Samuel fängt dann auch eine neue Ära an, wo Gott sich wieder deutlicher offenbart und für sein Volk sorgt. Durch Samuel, durch den König Saul, durch den König David. Ich wünsche mir, dass Gott auch durch uns immer wieder präsenter wird in unserem Umfeld. Durch unseren Alltag, unser Aufmerksamsein auf die kleinen und grossen Gedanken, Worte und Zeichen von Gott. Durch uns als Berufene, die sich eben in Dienst vom Heiligen stellen. Amen.